Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10, wo der Apostel Paulus genötigt war, von seinen Erfahrungen mit Jesus Christus zu sprechen, um den Beweis zu führen, dass die Kraft des Glaubens nur aus Gott kommt und nicht aus Menschen. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und Paulus setzte hinzu, ich bin ein Narr geworden, dazu habt ihr mich gezwungen. Dieses Bekenntnis, das der Apostel hier ablegte, von seiner hohen Offenbarung und Erfahrung mit Jesus Christus, legte er nicht deswegen ab, um zu zeigen, wie gut, wie geliebt er sei, wie geehrt er ist von Gottes wegen, sondern um deutlich zu machen, dass Segen für den Glauben in dieser Zeit nur aus der Gegenwart des Erlösers kommen kann. Dieses Zeugnis brachte er hervor durch die Provokation der korinthischen Gemeinde, die ihn für überspitzt hielten in seinen Aussagen, zu dreist, zu stark, aber in seiner Erscheinungsform, wenn er in die Gemeinde kam, schwach, zu schwach, elend, keine Aussage. Ich lese da noch einige Worte zuvor. Im 10. Kapitel sagte er, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Und etwas tiefer schreibt er in Vers 10, ihr sagt, seine Briefe wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede ist kläglich. Wer so redet, der bedenke, wie wir uns aus der Ferne in den Worten unserer Briefe sind, so werden wir, wenn wir anwesend sind, auch mit der Tat sein. Und am Anfang des 11. Kapitels, wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut, doch ihr haltet mir's wohl zugut. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Der Apostel Paulus hielt es ja für Torheit, sich zu rühmen. Aber er wollte gerade den Gläubigen der damaligen Zeit, und Salomo sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne, somit also auch den Gläubigen in unserer Zeit mitteilen, dass es nicht um Menschenmeinung und Weisheit geht in der Nachfolge Jesu, was sagt der eine, was sagt der andere, was hält der eine für richtig oder der andere für richtig, sondern es gilt nur das, was Gott in Jesus geoffenbart hat. Da, wo Gottes Geist und Kraft wirkt, das ist Maßstab. Und darum erzählte der Apostel Paulus von seiner Schwachheit, aber zugleich von der Ehrung, entzückt worden zu sein, in den dritten Himmel ins Paradies Gottes, um dort Gemeinschaft haben zu dürfen mit dieser Herrlichkeit Gottes. Worte zu hören, die nicht stören. Worte zu hören, die da segnen, die einen Ausfluss der Liebe und des Friedens haben. Und auf das kommt es an. Am Ende dieser Erzählung sagte ja Paulus, ich bin ein Narr geworden, dass ich euch das überhaupt alles so mitteile. Jetzt habe ich mich doch in den Mittelpunkt gestellt. Aber ihr habt mich dazu gezwungen, weil ihr immer wieder das Menschliche zuerst sucht. Allein durch Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, ist dem Menschen die Befreiung von Sünde und die Erlösung vom ewigen Tod gegeben und die Aufrichtung des neuen Lebens geworden durch den Heiligen Geist. An Titus schrieb er auch diese Worte, der Apostel Paulus, und sagte eindeutig, dass ja nur das, was ihr empfangen habt, nicht durch euren Fleiß, nicht durch eure Gedanken, sondern durch die Gnade Gottes empfangen habt, bleibt also bei der Gnade. Titus 2, Abvers 11. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Es ist die heilsame Gnade, die uns zu Gottes Kindern gemacht hat, die uns von der Ungerechtigkeit erlöst hat und in die Gerechtigkeit Gottes führte. Das wollte der Apostel dieser korinthischen Glaubensgemeinde mitteilen. Fixiert euch bitte auf den Geber dieser Gnade allein. Er hat euch berufen, dass ihr fleißig wärt zu Werken, die ihm gefallen, die er wirkt durch seine Kraft, nicht ihr durch eure Kraft. Schon im ersten Brief schrieb der Apostel deutlich, dass allein Gottes Gnade in Jesus die Gläubigen zur Weisheit, zur wahren Weisheit und Gerechtigkeit geführt hat. Dass allein die Gnade in die Heiligung geführt hat und die Erlösung von dem Bösen schenkte. Wo der Mensch aufgehört hat, das Heil der Seele und den Weg des Lebens selber finden zu wollen, da findet die heilsame Gnade Raum. Darum heißt es auch im Psalm 51, und diese Worte sind ja nicht Worte, die uns zerschlagen sollen, sondern die zeigen sollen, wie wir empfänglich bleiben für diese Gnade Gottes. Dass wir nicht wieder abdriften in das Selbstvermögen, das Suchen nach eigenen Wegen, um Gott zu gefallen. Dort betete David im Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ein geängsteter Geist, das bedeutet doch ein Geist, der nicht gegen Gottes Geist arbeiten will. Der da sagt, ich weiß nichts, du weißt alles. Ich bin nichts und du bist alles. Der Prophet Jesaja durfte im Auftrag Gottes das so sagen, in Jesaja 57, Vers 15, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. In dem Zeugnis des Apostel Paulus kommen ja gravierende Gegensätze zum Vorschein. Zum einen berichtet er von der Erhabenheit und Höhe, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen, dem Erleben, was Gott ist, was er tut, welche Bewegung in seiner Gegenwart stattfindet, und auf der anderen Seite seine totale Schwäche, seine Krankheit, seine Erscheinung vor den Menschen, die verachtenswürdig war, so dass die Gläubigen der damaligen Zeit über ihn spotteten. Wenn er unter uns ist, seine Erscheinung ist ja lächerlich, sehr schwach. So einem schwachen Menschen sollen wir glauben? Da hört doch keiner zu. Wenn er ferne ist, dann schreibt er Briefe, die sehr schwer sind und die stark sind. Aber an ihm selber sieht man keine Stärke. Alles ist kaputt. Er ist ein Elendshäufchen. Diese Gegensätze beschreibt der Apostel Paulus, um deutlich zu machen, was etwas ist. Nämlich Gott in Jesus Christus ist alles, was zum Leben dient, und er wohnt dort, wo ein zerschlagenes Herz und Gemüt und Geist ist, da wo Demut ist, wo kein Mitspracherecht mehr an den Wegen Gottes gesucht wird. Wir leben ja in einer Zeit, wo man genau wieder alles auf den Kopf stellen möchte. Es gibt ja eine Bewegung, die schon längere Zeit wirksam ist, die genau umgekehrt redet als die Heilige Schrift, die dort sagt, du musst stark sein, du musst der Macher sein, du musst etwas in die Wege leiten, damit schlussendlich Gott auch mal zum Zuge kommen kann. Diese Bewegung nennt sich ja Emerging Church, und man kann das in dem Blatt Topic so deutlich, aber auch schmerzhaft lesen. Und da hat Martin Erdmann doch darüber mal geschrieben und ein Buch rausgegeben mit dem Titel Der Griff zur Macht. Der Mensch, der religiöse Mensch, möchte wieder Macht haben und Gott hinten anstellen. Sogar der Evangelikalismus soll verändert werden. Dabei spielt eine relativ neue Bewegung diese Rolle. Sie operiert unter dem Oberbegriff Emerging Church und ist auch hierzulande dabei, selbst in konservativen Kreisen Inhalte eines biblischen Glaubens geschickt umzudeuten. Emerging Church bedeutet direkt übersetzt auftauchende, sich entwickelnde Kirche. In Deutschland heißt es dann Emergent Deutschland. Abgeleitet von diesem Buch, von diesem Wort Emergenz, das bedeutet Mischung von vorhandenen Elementen eines bestimmten Systems, damit etwas Neues daraus entsteht. In Bezug auf die Emerging Church ist dies so zu verstehen: Christlicher Glaube und zeitgemäßes, postmodernes Denken und Leben sollen sich miteinander vermischen. Diese Vermischung soll durch den Aufbau eines weltweiten Netzwerkes erreicht werden. Von daher versteht sich Emergent Deutschland auch als ein Netzwerk ökumenisch ausgerichteter Christen in ganz unterschiedlichen Gemeinden. Sie versuchen mit neuen liturgischen Elementen zu experimentieren, neue Zugänge zu Jugendlichen zu finden, die Weitergabe der christlichen Botschaft auf völlig neuen Wegen auszuprobieren und anderes mehr. Besonders der Weitergabe des Evangeliums fällt in diesem Emerging Church Programm ein größeres Gewicht zu, denn die Verkündigung des Wortes Gottes steht erst am Ende eines sehr langen Prozesses, der so beschrieben wird. Als erstes sollen sich Christen, die die aktuelle Kultur kennen, dort einbringen, zum Beispiel durch soziales Engagement. Danach erst muss eine genaue Gesellschaftsanalyse folgen. Das nennt man Kontextanalyse. Zum Beispiel, wie denken Akademiker, soll herausgefunden werden. Wie ticken Hartz-IV-Empfänger? Der nächste Schritt soll der einer Freundschafts- und Vertrauensbildung in der Gesellschaftsgruppe sein, in der man später irgendwann das Evangelium von Jesus verkündigen will. Wenn alle diese Voraussetzungen zufriedenstellend abgearbeitet sind, erst dann kann der eigentliche missionarische Auftrag erfolgreich ausgeführt werden. Man nennt es Transformation, Umgestaltung der Gesellschaft. Nicht mehr das Evangelium zuerst, sondern zuerst die Möglichkeiten der Menschen sollen eingebracht werden. Und das Interessante ist ja dabei, dass der Urheber dieser neuen Linie ein Gottloser ist. Ein Mann, er heißt Drucker, sein Vater war der oberste Freimaurer in Österreich und er gab dieses Denkmodell den Christen weiter. Macht dies, setzt eure Gedanken vor die Gedanken Gottes und wenn ihr fertig seid mit eurem Programm, dann könnt ihr auch noch das Evangelium verkündigen. Und die Hauptkaderschmiede für solche Gedanken in Deutschland befindet sich in der Marburger Bildungs- und Studienstätte, auch eine Organisation des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Kluge Köpfe denken darüber nach, was alles möglich ist, was man machen kann. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich rühme mich der Stärke Christi. Darauf kommt es doch in unseren Zeiten wichtigerweise an. Selbsterwählte Kraft zum geistlichen Handeln führt immer am Leben mit Jesus vorbei. Paulus will in dieser seiner Rechtfertigungsrede vor den korinthischen Gläubigen deutlich machen, dass sie dem Wort Gottes, das ja durch die berufenen Apostel geredet worden ist, glauben sollen. Auch wenn die Person der Apostel, so wie bei Paulus, seine Gestalt nicht eine überzeugende Stärke darstellt. Dem Worte Gottes soll geglaubt werden, nicht der äußeren Erscheinung einer Sache. Paulus hatte ein starkes Augenleiden und er schrieb ja an die Gemeinde in Galatien: Ich bin so dankbar, dass ihr Mitleid hattet mit mir. In euren Augen war ich so schwach, ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen und mir gegeben. So tat ich euch leid. Aber sie hörten auf das Wort, das Gott durch ihn sagen ließ. Diese göttliche Offenbarung, die Paulus hier beschrieb, die er bekommen hat, sollte deutlich machen, dass er sich ganz, auch er als Apostel, ganz allein auf die Gnade verlassen sollte. Zuvor gehörte er auch zu dieser Gruppe der Gläubigen, die nach guter Meinung Gott dienen wollten. Und dabei wurde er nach seiner guten Meinung ein Verfolger der Sache Gottes. Er zerstörte die Gemeinden, die Gott zusammenrief. Und nun wollte er diese Erfahrung auch weitergeben. Der Apostel weist auf die Zuwendung Gottes in Jesus Christus hin. Wenn es um das Rühmen geht, dann geht es nur um das, was Jesus Christus in uns offenbart hat. Anfänglich in diesem gelesenen Abschnitt sagte er, ich möchte auf die Erscheinung und Offenbarung kommen. Und damit meinte er auch, dass sein Auftrag, sein Christenleben gestartet und gefördert wurde durch Jesus allein. Denn in der Apostelgeschichte 9 steht bereits geschrieben, dass er ein Gesicht bekam, in dem ihm gesagt wurde, da ist ein Mann namens Ananias, zu dem sollst du gehen und der wird zu dir auch kommen und wird dir sagen, was du tun sollst. Jesus sprach mit ihm. Und an die Gemeinde zu Galatien sagte Paulus deswegen, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Er wollte sagen, ich ging nicht zum Nächsten, was hältst du von der Sache oder du von der Sache, sondern er lebte auf Weisung seines Herrn allein. Er fuhr fort und verkündete das Evangelium, nachdem es ihm offenbart worden ist. Als er entzückt war ins Paradies, hörte er Worte, die man nicht mehr aussprechen konnte, aber die der Seele wohltaten, die von Frieden im Inhalt, im Wesen beseelt waren. Am liebsten wäre der Apostel Paulus dort gleich geblieben. Aber er musste wieder zurück in die Zeit, um diese Erfahrungswerte, dass Gott in Jesus Christus den Eingang ins Paradies wieder geöffnet hat, weiterzugeben. Durch den Sündenfall, so lesen wir in 1. Mose 3, wurde das Paradies für den Menschen verschlossen. So, dass die Menschen nicht zurückgehen konnten, um von dem Baum des Lebens zu essen. Aber in Jesus Christus wurde durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha das Paradies für alle, die an ihn glauben, wieder geöffnet. So konnte Jesus sagen zu dem einen Mitgekreuzigten, der ihn bat und sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist wieder geöffnet. Diese Gnadenbotschaft sollte der Apostel weitergeben. Und er wollte deutlich machen, dass wir jetzt als Christen, Diener Gottes, und in einer richtigeren Übersetzung heißt es, Sklaven Gottes sein sollen. Durch Jesus sind wir erlöst von der Sklaverei der Sünde, aber zugleich Sklaven seines guten Willens geworden. Ich möchte dazu von diesem gesegneten Prediger Spurgeon ein Zeugnis lesen. Er sagt, halte nichts zurück. Wähle nicht etwas aus, sondern gehorche seinem Gebot, Gottes Gebot. Wenn du weißt, was er befiehlt, so zögere nicht. Stelle es nicht in Frage und versuche es nicht zu umgehen, sondern tu es. Tu es sofort. Tu es von Herzen. Tu es fröhlich. Tu es ganz. Da unser Herr uns zum Preis seines eigenen Blutes erkauft hat, ist es nur ein geringes, dass wir seine Diener sein sollen. Die Apostel nannten sich oft Sklaven Christi. Wo unsere King James Bibel abschwächend, so schreibt Spurgeon, Diener verwendet, steht in Wirklichkeit Sklave. Die frühen Heiligen freuten sich darüber, sich als das uneingeschränkte Eigentum Christi zu betrachten, von ihm erkauft zu sein, ihm zu gehören und vollständig zu seiner Verfügung zu stehen. Paulus ging sogar so weit, dass er sich freute, die Mahlzeichen seines Herrn zu tragen und sagte hinfort, mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Das machten allen Diskussionen ein Ende. Er gehörte dem Herrn und die Zeichen der Geiseln, Ruten und Steine waren der Pfeil des Königs, der den Leib des Paulus als das Eigentum des Herrn Jesus kennzeichnete. Wenn sich nun die Heiligen damals rühmten, Christus zu gehorchen, dann bete ich, dass ihr und ich in Verachtung unserer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und sogar Nation erkennen. Es ist unser oberstes Ziel im Leben, unserem Herrn gehorsam zu sein und nicht einem menschlichen Führer zu folgen oder uns für eine religiöse oder politische Gruppe einzusetzen. Diese eine Sache sollen wir tun und somit Salomos Rat beherzigen. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Lasst uns bestrebt sein, in den kleinen Dingen ebenso gehorsam zu sein wie in den großen. Wir sollen demütig und ehrfürchtig und sein vor dem Herrn und warten auf das, was er sagt. Und wir kennen ja auch diesen Missionar Jim Elliot. Von dem ist auch Folgendes geschrieben, oder er sagte auch solches, er ist ja von den Kannibalen aufgegessen worden. Er war einer der 5 amerikanischen Missionare in Ecuador, die von den Waudani-Indianern als Märtyrer getötet wurden. Und er ist ja bekannt für diese Aussage, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und in einem Tagebucheintrag schrieb er über den Anfang, über die Anfangsverse aus dem Judasbrief, bestimmte Männer in der Gruppe, an die Judas schrieb, hatten die Gnade Gottes für einen liederlichen Lebenswandel missbraucht und den einzigen Herrn und Meister Jesus Christus verleugnet. Das wurde für unsere heutige Zeit geschrieben. Denn heute höre ich Männer predigen, Gnade bedeute ein hemmungsloses Leben frei von jeglichen Prinzipien moralischer Reinheit zu führen. Wir leben nicht unter dem Gesetz, sagen sie. Wir sind unter der Gnade. Gnade wurde für Zügellosigkeit und Ausschweifung instrumentalisiert. Verbunden damit ist die Irrlehre des 20. Jahrhunderts, dass Christus notwendigerweise nur der Erlöser, aber Herr der Gläubigen nur optional sei. Diese Ablehnung des einzigen Herrn und Meisters zeigt nur eine Hälfte seiner Person und bringt nur teilweise die Wahrheit, die in Jesus Christus ist, zum Vorschein. Das Evangelium muss so gepredigt werden, dass man vollständig begreift, wer er ist. Sowohl der fordernde Herr als auch der rettende Erlöser. Sonst wäre es Verleugnung der Herrschaft des Herrn. Das sind Zeugnisse, die von gesegneten Männern erfahren wurden und niedergeschrieben worden sind. Und Paulus hatte zu seiner Zeit auch mit den Gläubigen ähnliche Diskussionen. Aber er wollte deutlich machen, und das soll uns auch trösten in dieser Zeit, äußere Schwachheit und äußeres Unvermögen trennen nicht von der Gnade Gottes. Wir dürfen äußerlich schwach sein. Wir dürfen äußerlich unvermögend sein, in uns selbst keine Kraft verspüren, etwas auf die Beine zu stellen, aber sollen zugleich an die totale Kraft Gottes in Jesus glauben. Und sie auch erwarten. Das ist Erweckungsleben. Denn Jakobus schreibt, wenn etwas Gutes unter euch ist, kommt es nur von Gott. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab. Vom Vater des Lichts, bei dem es keinen Wechsel gibt des Lichtes und der Finsternis. Wenn etwas Gutes unter euch sein soll und in euch, kommt es nur von Gott. Diese Erkenntnis wollte der Apostel verdeutlichen. Und auch in 1. Korinther 15 stellt er sich völlig darunter und sagt, was ich bin, das bin ich nur aus Gnade. Gottes Gnade ist es, die mich dazu gemacht hat. Und an die Gemeinde zu Ephesus, und das möchte ich in diesem Zusammenhang, sind ja alles Gläubige, sind ja alles Christen, lesen. Da schreibt der Apostel Paulus im 2. Kapitel ab Vers 4. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Paulus schämte sich fast, diese Ausführungen machen zu müssen über sich und seine Erfahrung. Und ich habe es ja gelesen, er sagt, ihr seid schuld, dass ich das so machen muss. Ihr habt mich provoziert, dass ich anfange, mich zu rühmen über dem, was ich mit Jesus so erlebt habe. Er wollte ja nicht hausieren gehen mit diesem engen Erleben mit Christus. Aber er hatte den Wunsch, dass alle sich auch an Jesus allein halten und von ihm sich beschenken lassen. denn er betonte, ich bin doch ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Gott in Jesus Christus. Und dann betont er, dass dieser Herr seine absolute Stärke ist. Körperlich bin ich schwach. Und er bekennt, er hat sogar den Versuch unternommen, aus dieser Schwachheit herauszukommen. Er hat gebetet, Herr, nimm mir doch diese Schwachheit, nimm mir doch dieses Leiden. Und der Herr hat gesagt, nein, ich nehme es dir nicht. Denn wenn ich es dir nehme, dann wirst du selber wieder stark. Wenn ich es dir nehme, dann wirst du in dir selber hochmütig und mächtig und glaubst, du hättest etwas zu sagen. Darum behalte ich dir diese Schmerzen, diese Krankheit, diese Nöte, diese verachtende Erscheinung nach außen, wo andere lachen und sagen, dieser Lotterbube, was will der uns schon sagen? Ich behalte dir das, damit durch dich, Paulus, meine Kraft mächtig wird. Und es dauerte ja sehr lange, dass der Apostel das für sich annehmen konnte. Aber als er es angenommen hatte, kam er zur Ruhe und sagte, wenn das so ist, dann rühme ich mich lieber meiner Schwachheit. Ich will mich gar nicht rühmen irgendeines Könnens oder einer Kraft, die ich besitzen könnte, sondern ich möchte, dass die Kraft Gottes mich durchströmt. An Timotheus gab er deswegen diesen Rat und schrieb, dass er Timotheus mitleiten sollte im Evangelium. Aber nach welchen Möglichkeiten? Nach seiner eigenen Kraft? Nein, nach Gottes Kraft. Leide mit in der Kraft Gottes. Bleibe beständig an deinem Erlöser, der auch dein Herr ist, und du bist sein Sklave. Paulus hat damals schon und sicher auch für die heutige Zeit angesprochen, dass es immer noch andere Gruppen gibt, die zwar nach dem äußeren Schein fromm leben, aber etwas schon bereits längst verleugnet haben, die Kraft Gottes. In 2. Timotheus 3 lesen wir das ja auch. Und er fordert auf, meide solche Leute, dass du nicht auch angesteckt wirst von ihnen. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Sie setzen ihre eigene Kraft ein und meinen, es sei Gott. Paulus weint innerlich. Er wollte die korinthische Gemeinde festhalten in der Gegenwart des Herrn und sie wieder neu einladen, diesen Schritt der Verbindlichkeit zu ihrem Erlöser zu tun. Und ich denke, wir werden das vielleicht in Zukunft noch besser verstehen, wozu dieses Zeugnis und diese Aussagen nötig waren. Weil wir in Zeiten hineinkommen, wo genau dasselbe stattfinden wird. Nicht mehr die Frage, was kann Gott in Jesus tun, sondern was kann ich für Gott tun, wird in der Zukunft mehr und mehr Entscheidung sein. Aber im Psalm 125 so wie es ja auch heute schon in unserem Losungsbüchlein angegeben ist, in diesem Wochenpsalm, da steht dieses wegweisende Wort: Wer auf seine eigenen krummen Wege abweicht, der hat bei Gott kein Wohlgefallen. Ich lese mal, wie es hier so steht. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr dahinfahren lassen mit den Übeltätern, die wieder ihre eigenen Wege erwählen. Darum soll unser Gebet sein: Herr, zeige mir deine Wege und deine Steige, dass ich darauf wandeln kann. Ja, so ich deine Stimme höre, will ich mein Herz nicht verstocken, sondern will auf dein Wort eingehen. Ich will mich rühmen meiner Schwachheit, damit du, Herr, mächtig in mir bist. Das soll uns festigen für den Alltag, dass wir jeden Tag auf Jesus schauen, der A und O unseres Lebens ist, der Erlöser und auch Herr unseres Lebens ist. Und wir dürfen im Gehorsam auf sein Wort hin handeln, denn Jesus kann niemand aufhalten. Amen.